Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin Direktor der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Die Berichtshölle ist los. Etwas mehr als ein Drittel US-Werte sind durch. Heute Nacht gab es noch Apple, 19% weniger Gewinn. Ist das die Chance zum Nachkaufen oder die Apple-Aktie eher abstoßen?
Guten Morgen, Herr Heinrich. Eine sehr schöne Frage. Ich hatte heute Morgen natürlich bei meiner morgendlichen Lektüre bin ich auf eine schöne Schlagzeile gestoßen. Nämlich im SRF, das ist also der wichtigste Schweizer Sender, adäquat zu deutschen ARD, wo genau stand, Apple hat das schlimmste Jahr seit 2001. Korrekterweise müsste diese Überschrift lauten, dass das erste Mal seit 2001 Apple einen marginalen Gewinnrückgang hat. So ist die Schlagzeile korrekt. Aber mir war nicht bewusst, dass Apple seitdem das 20-fache verdient, was sie 2.1 verdient hat. Das zeigt wieder genau das, wie Informationen die Leute absolut verwirren. 9 Milliarden Reingewinn ist eine Hausmarke. Wir dürfen nicht vergessen, dass das ganze Samsung-Desaster noch überhaupt nicht eingepreist sein kann und dass Apple auch mit den iPhone 7 auf das Weihnachtsgeschäft fokussiert operiert hat. Unabhängig von dem Desaster, was bei Samsung passiert ist, was diesen ganzen Effekt noch verstärkt. Und deswegen sage ich, dass das letzte Quartal bedeutend besser laufen wird und sehr, sehr klar die Erwartungen auch übertreffen wird und dass Apple zurück auf Spur kommt. Von daher ist für mich ganz klar Apple-Kauf.
Okay, klare Aussage. Aber das, was Sie gerade erzählt haben, diese Meldung habe ich heute früh auch gelesen. Ich glaube, die haben wieder alle voneinander abgeschrieben. Statt 11 Milliarden Gewinn 9. Welche Firma ist denn eigentlich überhaupt in dieser Klasse unterwegs?
Sie sagen es. Genau das sprechen Sie, das kann man mit der Lupe suchen. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir hatten jetzt das Quartal, welches jetzt Apple bekannt gegeben hat, war das Quartal, als noch die iPhone 6 ausgelaufen sind. Und dann weiß doch jeder, dass man nicht von irgendwelchen Umsatzproblemen oder Einbußen sprechen kann, wenn ich doch mit einem Auslaufmodell genau das letzte Quartal abschließe, wenn einige Wochen später das neue Modell auf den Markt kommt, auf das sehr viele fiebern, was sehr viele ohnehin kaufen werden. Völlig abgesehen davon, dass viele Samsung-Benutzer jetzt wahrscheinlich übergesprungen sind und jetzt wahrscheinlich wechseln werden. Und deswegen bekräftige ich meine klare Meinung. Samsung short, Apple long.
Alles klar. Was denken Sie eigentlich über den Rest der Berichtssaison bisher?
Ja, die Ängste und die Sorgen waren sehr groß, dass die Berichtssaison sehr durchwachsen ausfallen wird. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sprachen vorhin, dass ein Drittel der S&P-Unternehmen durch ist. Das ist korrekt. Aber auch hier in Europa kommt die Ertragssaison so langsam in Fahrt. Sie ist bis jetzt bedeutend besser. Wenn man denn bei Apple über ein Haar in der Suppe sprechen wird, dann ist es aber so ziemlich das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe. Über konjunkturabhängige Titel, wie gestern Caterpillar, weit über den Erwartungen, über Konsum, McDonald's, aber vor allen Dingen auch die Tech-Titel bis jetzt. Spannend wird es jetzt noch Google und Amazon werden. Aber was natürlich auch man nicht vergessen darf, das sind die Banken. Die Banken haben alle auf ganzer Front überrascht. Man hat gezeigt, dass auch im Niedrigzinsumfeld durch ein gutes Management der amerikanischen Banken solide Gewinne zu erzielen sind. Und das stellt natürlich auch das Versagen der europäischen Banken dem gegenüber. Und die Banken in Amerika waren für mich, selbst für mich, eine große Überraschung. Für mich ist die Ertragssaison bedeutend besser gelaufen, als es die Analysten erwartet haben. 80% haben über den Erwartungen gemeldet. Das liegt weit über dem Schnitt. Und auch wenn die Erwartungen etwas gedämpft waren, muss ich ganz klar sagen, dass die Ertragssaison sehr solide war und dass das natürlich auch also ein Fundament dafür für eine weitere Entwicklung ganz klar dienen soll.
Der DAX auf Jahreshoch. Neue Rekorde im Nasdaq 100. Ja, ist das schon fast die alljährliche Herbstrallye, die dann oft in eine Jahresendrallye übergeht?
Wissen Sie, Herr Heinrich, ob jetzt eine Herbstrallye oder Jahresendrallye oder ob sie im Januar kommt, immer, was zum Beispiel dieses Jahr ganz klar der Fall war, da ist die Jahresendrallye nahezu ausgefallen. Dann hatten wir eine massive Korrektur und danach ging es wieder rauf im Frühling. Es ist immer diese Diskussion. Wir müssen uns doch mal bitte über eine Sache, und das lassen Sie uns doch über allem stellen. Uns hören Investoren zu und uns hören Menschen, die langfristig ihre Renditen stabil und nachhaltig erzielen wollen. Und der DAX ist jetzt genau seit 2 Jahren, ich habe es jetzt vor mir in weiser Vorbereitung auf unser Gespräch, der DAX ist jetzt seit 2 Jahren etwa 13-14% im Plus. Das bedeutet 7% pro Jahr. Year to date Das heißt, also dem 1.1.16 hat der DAX auch schon wieder etwa 5 Pünktchen gemacht. Das sind 5%. Ja, wenn das doch nicht solide ist, dann weiß ich nicht, worüber wir hier sprechen. Und vergleichen Sie es mit anderen Indizes, wie beispielsweise dem SMI, dem Schweizer Index. Das ist eine absolute Katastrophe. Der liegt mittlerweile, glaube ich, 11 oder 12% year to date, seit dem 1.1.2016. Der DAX ist ein in letzter Zeit definitiv ein volatiler Index, natürlich gemessen von den ganzen äußeren Einflüssen, die wir weltweit haben, Risiken, die ich überhaupt nicht verschweigen soll. Aber wir müssen auch nicht vergessen, dass der DAX 12.390 war das Allzeithoch und wir sind jetzt bei sage und schreibe 8.690 werden wir jetzt sprechen. Also da ist massiv Luft nach oben. Und wenn mich meine Kunden oder unsere Kunden fragen, ja, Herr Linker, das kann doch nicht so weitergehen, wann platzt denn diese Blase? Ja, über welche Blase sprechen wir? Dass wir noch 20% oder über 20% zum Allzeithoch haben und dass die europäischen Märkte allgemein hinter den amerikanischen hinterherhinken, da muss ich, wie gesagt, ganz klar fragen, ich sehe keine Blase und ich sehe einen guten Nährboden in diesem Zinsumfeld, was über allem steht, dass solange die Unternehmen solide Gewinne machen und solange das Sachwert Aktie immer noch nicht eingepreist hat, dass wir die nächste halbe Dekade ohne Zinsen leben werden, dann sage ich, selbstverständlich gibt es dazu keine Alternative und die Märkte werden weiter steigen.
Ja, trotzdem zwei Thesen. Ich meine, die Aktien steigen, die Kurse, auch mal ohne Notenbanken. Positive Reaktion an den Börsen. Klammer auf, die Notenbanken bräuchte man eigentlich gar nicht. Denen könnte man mal ein halbes Jahr oder Jahr Sendepause verordnen. Trotzdem, was Sie gerade vom SMI sagten, da dachte ich, oh, aua, 11% Minus. Es muss ja keine Blase platzen. Es kann ja auch im Dow Jones und im DAX 11-10% runtergehen. Wie sichern Sie sich denn ab?
Das habe ich immer wieder gesagt. Ich habe auch gesagt, dass wir immer wieder auf Mini-Futures zurückgreifen und gehen dann jeweils zur entsprechenden Risikoausrichtung des Kunden mit entsprechenden Hebelprodukten auf die Gegenseite.
Wie funktioniert denn so ein Mini-Future?
Kann ich auch ganz simpel. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dass ich das an dieser Stelle etwas ausführlicher erkläre, weil sehr viele Zuhörer auch haben mich darauf angesprochen. Ich mache ein ganz simples Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Index und Sie haben ein Portfolio und in diesem Portfolio haben Sie insgesamt, sagen wir mal, für 100.000 Euro nur DAX-Titel. Haben Sie Angst, dass der Markt einbricht, suchen Sie sich ein Derivat, nämlich einen Mini-Future auf den fallenden DAX mit einem Hebel von 10 als Beispiel. Und dann kaufen Sie einfach zusätzlich zu diesen 100.000, die Sie an Aktien haben, für 10.000 dieses Instrument. Wenn der Markt wieder erwarten weiter steigt, dann nimmt Ihr Portfolio genau das im Wert zu, was Sie mit dem Mini-Future verlieren. Wenn aber der Markt sinkt, nehmen wir mal an um 10%, dann verdoppeln Sie mit diesem 10-fachen Hebel das Derivat von 10 auf 20.000, verlieren aber diese 10.000 an der Wertigkeit Ihres Portfolios. Und so bleiben Sie quasi eingedeckt und abgesichert. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass wenn der Markt 10% steigt, dann wird Ihr Mini-Future, Ihre Absicherung, wird dann Knockout laufen, das heißt Totalverlust. Dann ist aber das Depot 110.000 wert und Sie können theoretisch die 10.000 wieder auf die andere Seite holen und erneuern diesen Hedge, solange Sie geschützt bleiben wollen. Während dieser Zeit, und das ist das, was ich den Kunden und auch allen, die mich fragen, immer sage, panisch auf Verkaufsknopf zu drücken, ist eine ganz verkehrte Entscheidung, sondern so ein Instrument zu kaufen, das muss ich mir natürlich vorher parat legen und vorbereiten, dann ist es ein Knopfdruck und dann habe ich Zeit nachzudenken. Dann kann ich mir Gedanken machen, dann kann ich überlegen, weil ich während dieser Zeit weitgehend weder etwas verdienen, aber auch nichts verlieren kann. So funktioniert es. Wobei ich ganz klar sage, dass wir im Moment nicht eingehedged sind und wir haben momentan keine Put-Optionen, keine Short-Positionen gegen unsere Equities und ich harre der Erholung, wenn denn auch keine Rallye, aber doch einem Anstieg bis Ende des Jahres entgegen.
Aber Sie könnten aufs Knöpfchen drücken, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn es notwendig wäre, weil Sie sind vorbereitet. Was kostet so eine Absicherungsstrategie?
Also wenn man nicht lange, natürlich haben wir das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber diese Instrumente, wenn ich sie nicht langfristig einsetze, sondern ich möchte sie vielleicht für Tage oder für Wochen, möchte ich sie gerne in den Portfolios haben, dann sind die Kosten nicht sehr hoch. Sie kosten vielleicht 1% im Jahr plus die Transaktionsgebühren. Die gibt es von sehr vielen Emittenten, da sind wir überhaupt nicht parteiisch, wir sind unabhängig und wir sind wirklich unabhängig und die Instrumente, ob sie jetzt von der Paribas oder Deutschen Bank sind oder von der Commerzbank, da gibt es eine ganze Reihe Emittenten und die sind auch wirklich sehr, sehr günstig und das ist ein effizientes Instrument, auch für Nicht-Profis, sich wie gesagt Zeit zu kaufen, um richtige Entscheide zu treffen und um in Ruhe Entscheide zu treffen und nicht um überhastet anfangen, Wertpapiere auf den Markt zu schmeißen, die gute Dividenden bringen.
Was ist noch passiert seit unserem letzten Interview? Bayer kauft Monsanto für 86 Milliarden Dollar, AT&T vielleicht, Time Warner für ähnliche Summen. Auf jeden Fall 20% mehr als vom Schlusskurs vom letzten Freitag. Jetzt habe ich ja für den Time Warner Harry Potter und Game of Thrones Deal mehr Verständnis, das macht Sinn, aber nicht für diese hohen Summen, oder?
Ja, wir haben eine... Wahrscheinlich ist das nicht nur die Meinung vom Linker, sondern und von seinem Team, sondern es scheinen auch die Manager der großen Konzerne der Meinung sein, dass die Equities nicht überteuert sind. Sonst würden sie ja nicht kaufen. Ich füge noch eines dazu: Chemchina und Syngenta hier in der Schweiz, was die Gemüter sehr bewegt und das natürlich ein historischer Deal ist. Oder Saint-Gobain und Sika. Das Übernahmekarussell dreht sich, haben Sie richtig gesagt. Nur dreht sich das Karussell und kaufen die Bosse überteuert ein oder machen sie es dann, wenn es wirtschaftlich einen wirtschaftlichen Sinn macht? Ich plädiere für Zweiteres. Und dazu kommt noch eine entscheidende Geschichte. Komme ich immer wieder zurück zu dem Ursprung. Das Geld ist gratis. Und es ist billiger, das vernünftig zu investieren, als Strafzinsen zu bezahlen. Und das ist immer wieder die Basis dessen. Das ist auch mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich kommen da noch die politischen Gründe, weil denn lassen wir jetzt die Übernahme bitte aus der chinesischen Seite heraus, denn dort ist die monetäre Situation eine ganz andere. Aber wenn ich über europäische, amerikanische Fusionen oder Takeover spreche, dann ist es ganz klar so, dass die Leute das nur dann machen, wenn es wirtschaftlich einen Sinn macht. Geld versenken will niemand. Und im Moment ist das Geld nun mal nicht nur gratis, sondern man bekommt noch Geld, wenn man es investiert. Und darum ist es logisch, dass in so einem Umfeld auch die Merger-Karussell sich anfangen zu drehen. Was für mich nachvollziehbar ist, attraktiv und mit Sicherheit auch spannend, was auf uns noch zukommt.
Herr Linke, bevor ich vielen Dank sage, Sie trauen sich ja manchmal, ja, eine Prognose für den DAX zuvor und sagten Sie, na gut, Herbstrede, sagen wir da mal vorsichtig, so will ich das gar nicht nennen, aber DAX 11.000, wahrscheinlich realistisch, oder DAX 10.000 auch drin, oder was könnte noch passieren bis zum Jahresende?
Sie wissen genau, wie schwierig solche Prognosen sind. Sie wissen aber auch genau, dass man für solche Prognosen auch manchmal extrem unter die Lupe genommen und auch danach bewertet wird. Dennoch scheue ich diese Prognosen nicht und habe keine Angst, diese Prognosen zu stellen. Sehr, sehr, sehr oft lag ich richtig. Einige Male lag ich etwas daneben. So richtig daneben lag ich, Gott sei Dank, oder lagen wir seit 20 Jahren noch nie. Aber betrachten wir Folgendes. Es gibt politische Risiken weltweit, geopolitische Risiken gibt es weltweit. Die haben nicht großartig abgenommen, aber was sich massiv verändert hat, das ist die Situation in Südamerika. Wir haben dort eine leichte Entspannung, gerade was dort auch die monetäre Politik und das Zinsniveau angeht. Dann haben wir einen immens wichtigen Aspekt, den wir bitte noch ansprechen sollten, das ist der Ölpreis. Wir sehen eine Stabilität im Ölpreis. Das ist brutal wichtig. Das sorgt natürlich auch für die Entspannung, gerade in Südamerika, in ölproduzierenden Ländern und was wir nicht vergessen dürfen, Russland. Und das ist eine immens große Rolle. Und wenn Russland zurückkommt, und Russland kommt zurück und ist auf dem Weg dahin, sämtliche Obligationen, die ich jahrelang und die ganze Zeit über empfohlen habe, sind mittlerweile über pari gepreist. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ich persönlich bin der Meinung, dass dort noch weiteres Potenzial auf uns zukommt. Russland darf man auf keinen Fall vergessen. Das gibt ein weiteres Comeback, der Meinung bin ich, und das wird durch den Anstieg des Ölpreises noch weiterhin begünstigt und verstärkt. Und Ukraine ist immer noch ein Herd, natürlich Nahost, Syrien, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber wenn ich das Ganze auf eine Waagschale werfe und ich schaue mir die Situation an, dann würde ich ganz klar mich so weit festlegen wollen, dass ich sage, die 11 sollten wir bis Ende des Jahres sehen. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es vielleicht sogar in Richtung 11,5 gehen würde, weil wir haben immerhin noch mehr als zwei Monate to go. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und der DAX wird Ende des Jahres zwischen 11 und 11,5 stehen.
Herr Linke, vielen Dank. Ja, und wer weiß, vielleicht sehen wir die 11 vielleicht sogar schon in dieser Woche.
Ich hätte nichts dagegen.
Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.